Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Kuckuck.
Ja, die Mikros funktionieren offensichtlich. Wir nehmen auf.
Ja, wunderbar.
Hallo Sebi.
Hallo Tommy, wie geht's dir?
mir geht's wunderbar. Ich habe dir eh gerade erzählt, ich war seit langer, langer Zeit wieder mal feiern und es war extrem gut.
So richtig feiern,
ja, nämlich. So richtig feiern, so mit Tanzen durch die ganze Nacht. Das war großartig. Ja. Es war mega. Ich meine, nächster Tag und so, wissen wir ja alle, mit den Jahren kommt das Leiden am nächsten Tag.
Gott, ja, tatsächlich war ja beim Event nicht so ausgeartet wie bei dir, aber es war 1 Uhr in der Früh, also auch schon für mich sehr lang. Und tatsächlich habe ich das auch gleich am nächsten Tag gespürt. Schräg. Ja, ja. Also da merkst du schon.
Wir werden halt auch alt. Wir sind total okkulter Nachtschwärmer.
Ja, ich meine, ich kann Rituale, das ist was anderes. Da geht es ja um Feiern, Trinken und sozial interagieren. Das fällt mir sicher schwerer als irgend so ein Ritual um 3 Uhr in der Früh zu machen. Ja, okay.
Aber es war geil. Wir waren in so einem Orgen-Wiener Trash-Club und es hat mich an gute alte Zeiten erinnert. War gut. Also ich lebe noch von der Energie vom Mittwoch.
Na, sehr gut. Ja, du wirkst auch sehr energiegeladen.
Bei dir ist gut?
Bei mir ist alles fein. Ja, ich finde, ich habe eh schon gesagt, heute ist ein richtig schöner Aufnahmetag. Es regnet draußen. Wir haben unsere Chakra-Kerze angezündet. Es ist sehr okkultig.
Das stimmt.
So, und heute haben wir ja unseren zweiten Teil von den Doppelgänger, vom Thema Doppelgänger. Kannst du dich noch erinnern an den letzten, Tommy?
Ich bin nochmal ganz kurz, ein Stichwort, außer Doppelgänger.
Genau, also letztes Mal haben wir uns ja schon mit dem Begriff...
Ja, weiß ich natürlich, Italien, Haus...
Genau, und mit Percy Shelley. Genau.
Ja, sicher.
Aber wir haben uns eh mit dem Begriff schon ein bisschen beschäftigt, dass der aus dem Deutschen kommt, obwohl er natürlich schon länger existiert. Und uns hauptsächlich im letzten Teil darauf fokussiert, diese, ich sage jetzt mal, eher europäische Auffassung davon, das heißt eine geisterhafte Erscheinung, also keine physische Erscheinung deines Doppelgängers, die als böses Omen gilt oder halt deinen herannahenden Tod vorhersagt, so wie bei Percy Shelley. Also das war das, was wir beim letzten Mal so besprochen haben. Heute...
Ganz kurz.
Ja?
Ich frage dir jetzt klar. Okay, du gehst auf der Marienstraße spazieren, okay? Nichts ahnen, die Sonne scheint, du bist voll in deinem Zen. Und plötzlich stehst du deinem identen Doppelgänger gegenüber. Wie würdest du reagieren?
Ist es eher geisterhaft oder physisch?
Nein, es ist so for real. Da steht halt echt, schon in anderer Kleidung und so, alles cool, aber so körperlich und face eins zu eins.
Wie ich schon mal gesagt habe, vor meiner Recherche würde ich wahrscheinlich ein bisschen anders reagieren als jetzt, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Aber ich bin ganz sicher, dass ich im ersten Moment einfach erstarren würde. Also ich glaube, ich würde so lang einfach draufschauen und halt versuchen, glaube ich, Unterschiede zu erkennen. Ja, und dann weiß ich nicht, dann kommt es... Ja,
würdest du so Hallo sagen? Also so, ihr geht sich irgendwie so entgegen.
Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, ich würde einfach mal starren und schauen, was das Gegenüber tut.
Ja, aber stell dir vor, der geht vorbei an dir. Du wirst dir doch ewig fragen, was das da war.
Also gut, wenn er mir vorbeigeht... Und so tut, als würde er mich nicht sehen, würde ich schon einmal so sagen, Entschuldigung, findest du nicht, dass wir gleich ausschauen?
Entschuldigung, lassen Sie mich in Ruhe.
Aber tatsächlich finde ich dieses Gedankenexperiment irgendwie schwierig. Also ich könnte es mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass das passiert, aber ich könnte echt nicht vorhersagen, wie ich reagiere. Ich glaube, ich wäre einfach total geflasht. Und ich glaube, noch creepier wäre es, wenn die Person dann irgendwie richtig creepy ist. Also wenn die Person dann irgendwie ganz eigenartig ist. Also so wie bei Percy Shelley, jetzt würde ich so einen Satz sagen, der gar keinen Sinn ergibt. Und ich weiß aber trotzdem, dass die, oder habe das Gefühl, die weiß etwas, was ich nicht weiß.
Ja, okay, verstehe. Ich glaube aber tatsächlich, dass es noch viel creepier finden wird, wenn die Person also ist wie ich. Das wäre ja, ich glaube, das würde mich noch mehr aus der Bahn werfen, wenn die so ein Schissel daher sagt. Dann ist es einfach nur creepy, absolut. Und ich werde wahrscheinlich wochenlang nicht schlafen können. Aber wenn die so ist wie du, und auch so redet und auch so extrem lustig ist.
Und so gut aussieht.
Und so gut aussieht. Dann glaube ich, wird es für mich noch schwieriger.
Ja. Würdest du direkt hingehen? Wahrscheinlich.
Ja, muss ich. Ja, ich glaube echt, ich muss.
Ich glaube, da würde es direkt hingehen. Ich würde eben, wie gesagt, einmal analysieren, relativ lang, und dann schauen, was das Gegenüber tut. Aber ja, ist schon krass irgendwie. Und das ist ja das, darüber werden wir heute ja auch viel sprechen, über dieses gesamte Thema Doppelgänger als Begriff oder als Auffassung. Hat halt einfach echt auch viel mit Identitätskrise ein bisschen zu tun. Warum eigentlich auch in Geschichten oft so Doppelgänger hineingebracht werden, um eben das irgendwie zu versinnbildlichen, sage ich einmal. Aber darüber reden wir nachher. Abgesehen davon.
Das ist übrigens das Zeichen für mich, dass ich still sei.
wir müssen weitermachen.
Das sehe ich schon wieder immer. Er hat dann immer so die Augen um eine Spur mehr geöffnet und sehr eindringlich. So, Thomas, halt dein Maul.
Thomas, wir müssen zurück zu dir. Schön, wie du mir auch schon analysierst. Ja, jetzt, du kennst mich immer besser.
Ich bin still.
Genau, also das Recap haben wir jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen wieder intus. Aber kurz vorher noch, übrigens, ich fand es richtig toll, wie viele Nachtschwärmerinnen uns geschrieben haben und ihre Doppelgängererlebnisse irgendwie zukommen haben lassen. Und da waren doch sehr viele spannende Sachen dabei. Und was ich besonders interessant fand, es gab vielleicht ein Foto von dem oder der Doppelgängerin, aber es gab nie eine wirkliche persönliche Gegenüberstellung oder richtiges Treffen bei keinem der Geschichten, bei keiner der Geschichten. Also das war schon irgendwie interessant. Und das ist auch ein bisschen so, wie ich es gelesen habe, dass das ja nichts Gutes bringt, auch wenn man seinen physischen Zwilling begegnet sozusagen.
Ja, das ist, glaube ich, dieser Zeitmaschinen-Effekt, oder?
Genau, was auch ein bisschen bei Percy Shelley ja war. Und übrigens, ich habe einen Gruß heute an meine liebe Kosmetikerin, die Julia.
Hallo Julia.
Genau, weil die hat bei unserem letzten Termin auch auf diese Folge Bezug genommen. Und die hatte auch eine interessante Geschichte, nämlich sie hat zwei Kundinnen, von denen sie sagt, dass die Zwillinge sein könnten. Und sie hat das so beschäftigt, dass sie gedacht hat, sie ladet jetzt einmal, also bei den Terminen, schaut sie, dass sich das halbwegs überschneidet, damit die sich treffen. Und das war alles schon geplant. Die wussten natürlich von nichts. Und dann kam aber von der einen Kundin der Ehemann und nicht sie. Und das ist auch noch nie passiert, auch nie danach. Und hat seine Frau dann entschuldigt und dass er den Termin statt ihr wahrnimmt. Also haben sie sich wieder nicht getroffen, obwohl sie es so inszeniert gehabt hat. Also es war schon irgendwie interessant. Ich mir dachte, irgendwie anscheinend das Universum, Schicksal oder whatever, tut schon viel dafür, dass man sich nicht begegnet.
Vielleicht ist es auch die krasse Story und der Typ, der Mann hat einfach zwei Frauen, die ident sind oder so. Und er wollte nicht, dass sie die treffen und hat deswegen den Termin übernommen.
Habe ich mir auch schon überlegt. Auf der anderen Seite, dann wird doch die eine Frau irgendwie reagieren, oder, wenn ihr Mann da reinkommt. Oder haben die sich so abgesprochen?
Die haben sich abgesprochen. Er hat von der anderen erfahren. Oh Gott, die fuchst mir da gerade zu sehr rein. Hoffentlich stimmt das nicht. Also vergiss das alles wieder.
Ja, also es können schon, ja, wobei es wäre schon arg, wenn das so eine Erklärung ist. Aber manchmal sind ja selbst die abstrusesten Erklärungen die richtigen.
Alter, wie krass.
Aber es war witzig, dass das nicht funktioniert hat, dieser Plan.
In Wirklichkeit ist es, nein, okay, ich muss aufhören.
Nein, gib doch. Wir werden die Julia vielleicht einmal einladen. Sie wird es nochmal genauer erklären, wie das war. Was jetzt kommt, ist ein Zeugenbericht, den ich ja schon beim letzten Mal angeteasert habe, einen relativ aktuellen aus 2022, der ein anderes Doppelgängererlebnis behandelt, also so wie wir es kennen, ganz anders. Und wie schon angekündigt, danach werden wir uns ein bisschen allgemein über das Thema Doppelgänger unterhalten und auch, wie das in der modernen Popkultur und so weiter aufgegriffen worden ist. Und wird ganz spannend und interessant, würde ich sagen.
Cool.
Bist bereit, Tommy?
Aber sowas von.
Na dann gibt's jetzt mal wieder unsere Triggerwarnung. Triggerwarnung, hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Wir sind zurück und das heißt, macht es euch gemütlich. Und der Tommy und ich wünschen euch, liebe Nachtschwärmer, natürlich wie immer
schönes Grusel.
Mein Name ist David und was ich euch erzählen möchte, passierte mir vor etwa 2 Jahren. Es war im Winter 2022. Ich war damals 21 Jahre alt. Meine Freundin Lena und ich waren bei meiner Großmutter auf Besuch und tranken ein paar Drinks im Wintergarten. Es sollte einer der kältesten Nächte des Jahres werden und ein schlimmer Sturm zog auf. Wir gingen beide gegen 2 Uhr morgens ins Haus zurück. Lena spazierte direkt in mein Zimmer und ich ging in die Küche, um einen wärmenden Tee für uns zu kochen. Die Küche war das Herzstück des alten Hauses meiner Großmutter. Die Wände waren mit dunklem Holz vertäfelt und der Boden bestand aus kalten, alten Fliesen, die trotz meiner dicken Socken unangenehm eisig waren. Eine alte Standuhr in der Ecke tickte leise und das schwache Licht der Deckenlampen warf lange Schatten auf die Wände. Draußen heulte schon der Wind durch die Äste der kahlen Bäume und der Schnee peitschte gegen die Fenster, als wollte er ins Haus eindringen. Ich hörte, wie das Wasser im Teekessel langsam zu kochen begann. Mir fiel ein, dass meine Großmutter draußen in ihrem kleinen Gartenhäuschen noch selbstgemachten Tee eingelagert hatte. Es war mein absoluter Lieblingstee, vor allem vor dem Schlafengehen. Meine Großmutter vermischte darin getrockneten Baldrian mit Lavendel aus dem Garten. Allein die Erinnerung an den beruhigenden Duft dieses Tees ließ mich kurz lächeln. Ich drehte mich um und wollte mich gerade auf dem Weg hinaus machen, als plötzlich meine Oma und meine Freundin zusammen in der Tür standen. Es kam mir sofort seltsam vor, weil meine Oma nie so lange auf war und es noch eigenartiger wirkte, dass Lena zur gleichen Zeit in die Küche kam. Heute Abend geh nicht wieder raus. In einer Nacht wie dieser verlieren Menschen ihr Leben, war das Erste, was meine Oma zu mir sagte. Meine Großmutter war eine kleine Frau mit schneeweißem Haar und tiefen Falten im Gesicht. Ihre Augen, normalerweise warm und voller Liebe, schienen in diesem Moment unnatürlich dunkel und eindringlich zu sein. Lena stand neben ihr, ihre Augen weit geöffnet und ein Hauch von Unbehagen auf ihrem Gesicht. Sie trug immer noch den dicken Pullover, den sie den ganzen Abend über anhatte, und ihre blonden Haare waren leicht zerzaust. »Oma, woher wusstest du, dass ich...« begann ich, aber sie unterbrach mich scharf. »Ich weiß Dinge, David. Geh heute Nacht nicht raus.« Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken und ich wusste nicht, ob es die bedrohliche Wetterlage draußen oder die unheimliche Atmosphäre in der Küche war, die mir plötzlich eine höllische Angst einjagte. Lena und meine Großmutter standen einfach nur da, starrten mich mit den seltsamsten Gesichtsausdrücken an, die ich je gesehen habe. Dieses eigenartige, unnatürliche Lächeln hat sich bis heute in mein Gedächtnis eingebrannt. Plötzlich kam Lena zu mir und umarmte mich. Sie fühlte sich eiskalt an. »Du bist ja eisig«, platzte es aus mir heraus. Kaum hatte ich den Satz gesagt, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. Ihr Lächeln verblasste und sie sah mich mit ernsten, traurigen Augen an. In diesem Moment fiel mir auch noch etwas anderes auf. Sie roch wie ein Lagerfeuer. Ein erdiger, verbrannter Geruch. Dafür gab es keine Erklärung und sie roch auch vorher nicht so. Ich schwöre, in diesem Moment bekam ich am ganzen Körper Schüttelfrost. Irgendetwas war an dieser ganzen Sache so seltsam, aber ich konnte nicht genau sagen, was. Auf einmal kam Lena näher und flüsterte mir ins Ohr. Geh bitte heute Abend nicht nach draußen. Sie ging zurück zu meiner Großmutter, stellte sich mit gesenktem Kopf neben ihr, während meine Oma mich immer noch mit diesem seltsamen Lächeln anstarrte. Kalter Schweiß bildete sich auf meiner Stirn und draußen begann der Wind im wahrsten Sinne des Wortes zu heulen.
Meine Großmutter drehte sich um und sah meine Freundin an. Lass die Finger von schwarzer Magie, Kind. Es wird nichts Gutes dabei rauskommen. Lena sagte nichts. Sie blickte weiterhin starr auf den Boden. Ich stand verwirrt und regungslos da. Lena blickte zu mir auf. Wir müssen jetzt gehen, sagte sie. Meine Oma nickte, schaute mich für eine Sekunde lang an, immer noch mit diesem schauderhaften Lächeln auf dem Gesicht und sagte dann: Wir sehen uns auf der anderen Seite. Plötzlich pfiff der Teekessel. Ich schrie vor Schreck und drehte mich zum Herd. Als ich mich wieder umdrehte, waren Lena und meine Großmutter verschwunden. Eine Weile stand ich nur da, wusste nicht, was gerade passiert war. Aber ich beschloss natürlich nicht mehr nach draußen in das Gartenhäuschen zu gehen, sondern nahm einfach ein paar Teebeutel aus dem Küchenschrank. Während der Tee im heißen Wasser zog, starrte ich geistesabwesend auf die Tassen. Der Dampf stieg in langsamen Spiralen auf und schien für einen Moment die beklemmende Stille in der Küche zu verstärken. Als der Tee lang genug gezogen hatte, ging ich mit den zwei Tassen in mein Zimmer. Lena lag im Bett und blickte auf ihr Smartphone. Mit wem hast du unten geredet? Ist deine Großmutter noch wach? Verwirrt antwortete ich ihr, dass sie und meine Oma doch gerade beide in die Küche gekommen waren und mich gebeten hatten, nicht mehr rauszugehen. Während ich sprach und Lenas kritischen Gesichtsausdruck bemerkte, begann plötzlich meine Nase zu bluten und ich rannte sofort ins Badezimmer, um mit ein paar Kosmetiktücher die Blutung zu stoppen. Als ich zurück ins Zimmer ging, erzählte ich Lena alles ganz genau. Anfangs glaubte sie, ich spiele ihr einen Streich. Aber als sie den Ernst in meiner Stimme erkannte, wurden ihre Augen groß und füllten sich mit einer Mischung aus Angst und Verwirrung. David, ich war die ganze Zeit hier, sagte sie mit einer zitternden Stimme. Ich schwöre dir, ich bin nicht aus diesem Zimmer gegangen. Ich konnte die Ehrlichkeit in ihren Augen sehen und die Furcht, die sich langsam in ihrem Gesicht abzeichnete. Da fiel mir zum ersten Mal auf, dass sie auch nicht mehr diesen Geruch von Rauch an sich hatte. Wir müssen meine Großmutter wecken, sagte ich entschlossen. Nervös und angespannt machten wir uns auf den Weg zu ihrem Schlafzimmer. Das alte Holz der Treppe knarrte unter unseren Füßen und jeder Schritt schien in der unheimlichen Stille des Hauses wiederzuhallen. Draußen tobte der Schneesturm weiter und das Heulen des Windes mischte sich mit den Knarren der alten Balken. Als wir das Schlafzimmer meiner Großmutter erreichten, klopfte ich vorsichtig an die Tür. Oma, bist du wach? Rief ich leise. Keine Antwort. Ich klopfte erneut, dieses Mal etwas lauter. Schließlich öffnete sie die Tür. In ihren Augen war deutlich zu sehen, dass wir sie aus dem Schlaf gerissen hatten. Was ist denn los? Es ist mitten in der Nacht, fragte sie mürrisch. Oma, warst du vorhin gerade in der Küche? Fragte ich.
Nein, David, ich bin schon seit Stunden im Bett, antwortete sie müde und schaute mich an, als ob ich den Verstand verloren hätte.
Ich erzählte ihr von der Begegnung in der Küche, doch sie glaubte mir kein einziges Wort. Sie dachte, ich und Lena wollen uns einen Spaß erlauben.
Das ist nicht mehr witzig, David. Geht wieder ins Bett und lasst eine alte Frau bitte schlafen, sagte sie verärgert und schloss die Türe.
Verwirrt und zunehmend beunruhigt
kehrten Lena und ich in mein Zimmer zurück. Wir setzten uns auf das Bett. Die Teetassen standen immer noch unberührt auf dem Nachttisch. David, was ist hier los? Fragte Lena leise, ihre Stimme zittrig. Ich weiß es nicht, antwortete ich und schüttelte den Kopf. Jeden einzelnen Moment, jedes Gefühl, das ich in der Küche erlebt hatte, spielte ich mit Lena erneut durch. Der Teil, der Lena dann wirklich Angst einjagte, war der, als ich ihr erzählte, wie kalt ihre Doppelgängerin war und wie sie nach Rauch stank. David, was ist, wenn dir wirklich etwas Schlimmes passiert wäre, wenn du rausgegangen wärst? Flüsterte sie. Wir kamen zu dem Schluss, dass es vielleicht die Geister toter Verwandter waren, die über mich wachten. Doch warum sollte meine Großmutter von schwarzer Magie sprechen? Und warum war Lena so verängstigt bei dem Gedanken? Es gibt etwas, das ich dir nicht erzählt habe, begann Lena zögernd. Gestern hat mir eine Freundin ein Buch über dunkle Hexerei gegeben. Ich habe es nicht geöffnet, weil ich dachte, es ist nur ein alberner Scherz. Aber jetzt... Ich sah sie verwirrt an. Was für ein Buch? Fragte ich mit leiser, aber eindringlicher Stimme. Lena stand auf, ging zu ihrer Tasche und holte ein kleines, unscheinbares Buch hervor. Das Cover war alt und abgenutzt, mit seltsamen Symbolen darauf, die ich nicht entziffern konnte.
Ich habe es nicht einmal aufgeschlagen, aber jetzt habe ich Angst, dass es irgendwie mit all dem zusammenhängt, sagte sie, fast reumütig. Als ich das Buch in den Händen hielt, fühlte ich eine eigenartige Kälte, die von den Seiten ausging.
Vielleicht ist es eine Warnung. Ich werde es morgen zurückgeben, sagte Lena und fuhr sich nervös durch ihre Haare.
Ich stimmte zu und nickte. Danach legten wir uns ins Bett, konnten aber kaum ein Auge zumachen. Die Worte meiner Großmutter und Lenas seltsames Buch hatten eine unheimliche Verbindung geschaffen, eine, die ich nicht leugnen konnte. Die Nacht schien endlos und die Fragen, die sich in meinem Kopf drehten, fanden nie eine Antwort. Ich habe in den letzten Jahren viel darüber nachgedacht, dieses Erlebnis aufzuschreiben. Und Lena hat mich stets ermutigt, dies zu tun. Denn vielleicht, so meinte sie, hat jemand anders da draußen eine ähnliche Erfahrung gemacht und glaubt, dass er oder sie verrückt sei. Du bist es nicht. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an dieses Ereignis denke. Diese Dinge passieren und manchmal glaube ich, ist es besser, nicht nach Erklärungen zu suchen, sondern einfach zu akzeptieren, dass es Unbegreifliches gibt. Während ich diese letzten Worte schreibe, spüre ich wieder diese eigenartige Atmosphäre jener Nacht. Besonders der letzte Satz, den die Doppelgängerin meiner Großmutter gesagt hatte, ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
Ende. Ja, wir werden immer besser.
Ja.
Jetzt sind wir schon sehr schön synchron. Tommy, was ist dein erster Eindruck?
Gut, erster Eindruck, was mich sofort triggert, sind komische alte Menschen. Alte Menschen machen mir grundsätzlich einfach Angst. Ja, Plot für einen Horrorfilm, würde ich sagen.
Ja, stimmt, ja. Für einen mit einem Happy End irgendwie.
Ja, aber stabiler Horrorfilm. Also ich verstehe, warum du die Geschichte ausgewählt hast. Du wirst wahrscheinlich eh gleich ein paar Worte dazu sagen.
Genau, ja.
Aber natürlich super creepy. Ich gehe mir stark davon aus. Also ich meine, diese Rauchgeschichte ist spannend. Also ich meine, der erste Gedanke ist halt natürlich, er wäre irgendwie rausgegangen, Blitz hat eingeschlagen und er wäre verbrannt oder irgend sowas. Mhm. Irgendwie in die Richtung.
Aber das ist schon, du hast diesen Rauch, diesen Geruch auf sein Schicksal bezogen.
Ja.
Aha, ja, ist auch eine Möglichkeit. Habe ich so nicht gesehen. Ich habe es mehr auf die Doppelgängerinnen sozusagen von den beiden bezogen, dass die irgendwie aus einer anderen Dimension oder sowas, aus einer anderen, vielleicht deshalb.
Ah, lustig.
Aber du hast recht, es kann natürlich auch so gemeint sein.
Irgendwie oder keine Ahnung, auch Variante, wäre rausgegangen, irgendwas hat zum Brennen angefangen und beide werden mitverbrannt.
Stimmt, ja.
Auch möglich.
Ah, ja voll, das würde auch Ursinn ergeben. Schau, ein Gedankengang, den ich gar nicht hatte.
Aber so, ja, natürlich sehr beängstigend die Vorstellung, wenn du da irgendwie offensichtlich mit zwei vertrauten Menschen redest, zumindest von der Optik her, die aber halt dann ganz anders agieren und ganz anders sind, wie du sie kennst.
Ja, und das ist auch das Krasse, weil es doch anders ist, weil es eben nicht, du siehst dich selber, aber eine Person, die du sehr gut kennst.
Ja.
Also deswegen habe ich sie auch einerseits ausgewählt, weil sie ein bisschen eine andere Perspektive zu dem Ganzen bringt. Und, was?
Nein, mir ist gerade was Lustiges eingefallen. Ich war einmal mit einer Frau zusammen, die in der Nacht jetzt nicht schlafgewandelt ist, aber schon crazy Sachen gemacht hat. Also so plötzlich halt im Bett aufrecht gesessen ist und geredet hat und da habe ich mich gerade ein bisschen daran erinnert.
Mir kommt vor, du hast sie schon mal erwähnt.
Wirklich?
Irgendwie kommt sie mir bekannt vor.
Ja,
entweder
ja,
im Podcast-Kontext oder in einem unserer freundschaftlichen.
Weil es halt natürlich auch super creepy ist. Wenn ein Mensch, den du sehr gut kennst, dann halt plötzlich irgendwie in oder zu einer sehr ungewohnten Situation, nämlich mitten in der Nacht, vor dir sitzt und halt einfach wirres Zeug redet. Das hat schon war schon beängstigend hin und wieder.
Glaube ich absolut. Das ist ja auch das, was bei psychischen Krankheiten, diese unberechenbaren, wo du die andere Person nicht mehr erkennst, einfach ein Riesenpunkt ist. Und tatsächlich habe ich auch ein bisschen heute wieder für dich psychologisch-wissenschaftliches mitgebracht, aber dazu zum Schluss.
Nein, nein. Betonung liegt auf wissenschaftlich.
Ja, tatsächlich. Vorher gehen wir aber weg von der Wissenschaft. Nein, und die Geschichte, die in den heutigen Zeugenbericht, habe ich eben einerseits wegen diesen verschiedenen Perspektiven ausgewählt, aber andererseits, weil es ganz gut die aktuellen paranormalen Forschungen in Bezug auf Doppelgänger widerspiegelt.
Mhm.
Weil dort geht man ja ein bisschen weg von diesem Geistererscheinung und also schon Geistererscheinung, aber böses Omen mäßig, sondern dort sieht man solche Doppelgängererscheinungen oder aktuell eher als Manifestationen von Energien oder Seelen an, die eben die Gestalt einer lebenden Person annehmen und aus unterschiedlichen Gründen dann eine, die dir bekannt ist, um eben zum Beispiel Vertrauen zu erwecken und je nachdem, ob die Energie oder der Geist oder was auch immer gut oder böse ist, ist sie dafür da, dir zu helfen, so wie in unserer Geschichte heute vermutlich, oder eben um die Angst einzujagen oder sonst irgendwelche bösen Absichten zu verfolgen. Also deswegen habe ich sie auch mitgebracht, weil eben das ganz interessant ist, dass das so die aktuelle paranormale Forschungssicht auf Doppelgänger ist.
Mhm.
Dann allgemein ein bisschen zu den Doppelgängern vielleicht für dich.
Mhm.
Machen wir mal vielleicht so die unterschiedlichen Formen im paranormalen, okkulten Kontext. Und dann werde ich ein paar Beispiele dazu geben und du sagst mir, was du davon hältst. Viele sagen ja, dass Doppelgänger eigentlich so die tiefe menschliche Angst vor dem Unbekannten und auch vor diesem anderen Selbst in dir widerspiegelt.
So ein bisschen die Seite, von der wir alle spüren, dass wir sie in uns haben, die dann praktisch visualisiert.
Genau, also das ist so dieser Grundkontext von Doppelgänger eigentlich, der da immer mitschwingt. Dann gibt es auch, was bei Percy auch ein bisschen bei der Geschichte von der letzten Folge kam, diese Theorie der dimensionalen Verzerrung, also wo so irgendwelche Überschneidungen von Dimensionen oder Raumzeit sind, die das auslösen. Aber auch dazu habe ich noch andere Beispiele.
Aber das klingt echt nach so einem Schwammeltrip. Eben dieses Angst vom Unbekannten und Angst eben vor der unbekannten Seite in dir. Ich glaube, jeder hat schon mal sich gedacht so, keine Ahnung, so kenne ich mich gar nicht. Also den Satz hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gesagt beziehungsweise gedacht. Damit kann ich relaten. Die Dimensionengeschichte, da bin ich raus.
Noch nicht.
Nein, noch.
Das ist, glaube ich, so auch wahrscheinlich der Grund, warum uns das schon so lange beschäftigt, eben weil Identität einfach immer mit uns mitgeht und wie du sagst, jeder hat zwei Seiten oder sogar mehr.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen beschäftigt das die Menschen einfach schon ganz lange.
Oder zur Zwilling.
Eben, ja.
Eben.
Bald ist dein Geburtstag. Ich habe vielleicht eine kleine Geburtstagsfolge vorbereitet. Müssen wir aber, es geht sie wahrscheinlich nicht mehr aus, die aufzunehmen vor deinem Geburtstag, aber wir werden sie im Nachhinein machen. Dann mal zu der spirituellen, metaphysischen Interpretation. Da geht man davon aus, dass, das habe ich letztes Mal auch ein bisschen angeschnitten, so ein astraler Doppelgänger von dir existiert. Das erinnert dich vielleicht an unsere Folge mit dem Astralreisen. Das wäre genau das, dass jeder von uns praktisch so einen Eine Form besitzt eine astrale Form, die vom physischen Körper sich loslösen kann und sogar unabhängig davon agieren kann. Das kann man eben durch Meditation oder manche machen es unbewusst im Schlaf. Mhm. Also gibt es ja verschiedene Formen, eben wie bei unserer Folge in Astralreisen.
Okay, aber schon intrinsisch gesteuert praktisch. Oder passiert das plötzlich?
Sowohl als auch. Also es gibt welche, die trainieren das regelmäßig und dann kannst du dich wirklich in deinen Astralkörper, oder zumindest sagen die das, in deinen Astralkörper reinversetzen und kannst den auch wirklich steuern, während der andere nichts tut. Und manchmal passiert es unabhängig von dir und du merkst es gar nicht.
Aber ist der dann nur für dich sichtbar oder auch für andere?
Auch unterschiedlich. Und da kommen wir auch zu einem Fall.
Das wäre so praktisch.
Ja, ja. Da kommen wir dann auch zu einem Fall, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Mhm. Dann gibt es aber auch noch eine interessante Wahrnehmung von diesen Doppelgängern, nämlich die als psychokinetische Aktivität. Also da spekuliert man, da spekulieren die paranormalen Forscher, dass bestimmte Menschen unter extremen emotionalen oder psychischen Stress unbewusst eine Art psychokinetische Energie erzeugen, die dann so eine Erscheinung von ihnen projiziert. Die sind dann autonom, diese Erscheinungen, also die steuerst du dann auch nicht wirklich, weil du merkst gar nicht, dass das so wirklich passiert. Die ist dann eben, wie das Wort autonom schon sagt, sehr selbstbestimmt, die macht, was sie will und hat wenig mit dir zu tun.
Mhm. Weniger praktisch.
Weniger, sie schaut zwar aus wie du, aber agiert nicht wie du. Genau. Und jetzt ein paar Beispiele und Anekdoten für diese ganzen Auffassungen. Fangen wir gleich mit deinem Lieblingsthema an, Dimensionenüberschneidung.
Ready for the trip.
Und zwar ein ganz bekannter Herr hatte so ein Erlebnis und den wirst du sicher kennen, nämlich Johann Wolfgang von Goethe.
Ja, der hat doch sicher Drogen genommen.
Ja, das steht immer im Raum, aber nur weil Drogen das öffnen, heißt das ja nicht, dass es nicht passiert ist.
Ja, okay.
Aber fair enough, es kann schon.
Was ist im Hans passiert?
Hat der Hans geheißen? Also Johann, ja, genau. Ja, stimmt, der Hansi.
Hansi. Hansi, hör auf zum Klavierspülen.
Ist tatsächlich ein sehr faszinierendes Erlebnis und was auch oft zitiert wird. Und zwar hat sich das im Jahr 1768 zugetragen, als er eine Straße entlang ritt und dabei sich selbst begegnet ist. Und zwar sah er sich selbst in Kleidern, die er aber selber nicht besessen hat. Also er hat sich wohl erkannt, aber eben diese ganze Aufmachung war ihm nicht bekannt, diese Kleider waren ihm nicht bekannt, also irgendwie komisch. Und dann Jahre später hat Goethe das niedergeschrieben, dass er plötzlich genau an der Straße wieder entlang geritten ist, aber eben von der anderen Richtung, mit den Kleidern, die er damals gesehen hat. Also das war so ein Déjà-vu-Erlebnis. Mhm. Und darum hat er das auch aufgeschrieben, und zwar in seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit. Und ja, gilt als so ein Indiz für diese Zeitverschiebung, wo sich zwei Zeiten überkreuzt haben, die Zukunft eben und die Vergangenheit, weil da hat er schon sein zukünftiges Ich gesehen, das da entlang reitet.
Gut, du hast jetzt ein Wörtchen gedroppt, nämlich Déjà-vu. Das würdest du so einordnen, dass es in diese Dimensionen-Kiste reinfällt?
Genau, also auch viele andere paranormale Forscher tun das. Ich habe es jetzt Déjà-vu genannt, die nehmen das Wort da gar nicht in den Mund. Ich sag nur vom,
Sinn.
Genau, aber vom Gefühl her, dass es ihm wieder eingefallen ist. Also ich glaube, es ist schon, weil ein Déjà-vu ist ja nicht wirklich eine Erinnerung, sondern du glaubst nur, du erinnerst dich.
Ja, du weißt es nicht.
Du weißt es nicht, ja, aber also so wie es klingt.
Das muss ich in deinem Team spielen.
So wie es klingt, glaube ich schon, dass er, der Johann, doch schon, der Johann. Ach, als wären wir schon per Du, der Goethe und ich. Nein, als hätte der Goethe da schon wirklich sehr in Erinnerung gehabt, diesen Moment, und sich dann erinnert, dass er diese Kleidung damals gesehen hat. Ja, also ist so für diese multidimensionale Struktur, spricht dieses Erlebnis. Dann gibt es auch noch ein bekanntes Beispiel, das eher in diese Kategorie schlechtes Omen fällt. Das ist Abraham Lincoln. Das ist auch ein sehr häufig zitierter Fall, weil der ehemalige US-Präsident berichtet, er hat sich selbst im Spiegel gesehen, aber seine
Wow.
Ja, das ist jetzt noch nicht das, aber das ist das, was du gesagt hast, was oft in Horrorfilmen so verwendet wird, nämlich das Spiegelbild hat andere Bewegungen gemacht als er.
Super schier.
Genau.
Super schier.
Und es war auch viel blasser als er. Also es hat schon irgendwie so tot gewirkt. Und deswegen dieses schlechtes Omen, das hat auch seine Frau, die Mary Todd Lincoln, so bezeichnet. Und tatsächlich warst du, das war dann bei seiner zweiten Amtszeit, die er nicht überlebt hat. Also das hat korreliert mit diesem Erlebnis und hat sich dann sozusagen tragischerweise bewahrheitet.
Ja, was soll ich sagen dazu?
Also dieses Omen ist aber interessant, dass das schon immer wieder kommt. Dass eben, man kriegt so schon, finde ich, diese Grundstimmung, dass es nichts Gutes verheißt, wenn du deinem Doppelgänger in irgendeiner Art und Weise begegnest.
Ja, da kann ich schon auch mitgehen, weil das ist ja nie ein angenehmer Moment. Das ist ja per se schon kein angenehmer Moment. Ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen zu nachzudenken, wie ich in so einer Spiegelsituation reagieren würde. Und jedes Gefühl, das aufkommt, ist negativ.
Vor allem, wenn ich merke, mein Spiegelbild ist jetzt nicht direkt mein Spiegelbild unter Anführungszeichen, sondern irgendwie eine komische andere Version davon.
Aber denkt man so negativ, wenn man so aus irgendwelchen Filmen getriggert sind? Oder weil das jetzt so ein schlechtes, so eine schlechte, eine Aura, sage ich jetzt nicht, so, wie soll man sagen, so schlecht eingeordnet wird von uns?
Das ist die Frage.
Weil das könnte ja, man könnte es ja lustig finden.
Offensichtlich macht das andere Gegenüber ja nie was Lustiges. Also eben, es ist ja auch blass. Also diese Grundstimmung, okay, beim Goethe war es jetzt eigentlich relativ neutral.
Ja, voll. Aber selbst diese Spiegelsituation, ja, es ist wahrscheinlich eh, overall ist es immer diese Angst vom Unbekannten und vom nicht zu erwarteten.
Ja, und vielleicht, ich meine, heute ist irgendwie komisch, ich spiele fast in deinem Team, komme immer vor von meinen Gedankengängen. Vielleicht ist es auch so, weißt du, er hat vielleicht schon gespürt, also der Abraham, dass er irgendwie, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Und dann ist es vielleicht so eine Projektion, weil ja, du im Unterbewusstsein schon merkst, irgendwie mir geht's nicht gut, wer weiß, ob ich das überlebe. Und dann projiziert sich das so.
Kann leicht sein, ja. Oder war on drugs.
Oder das ist die Erklärung für alles. Es sind alle immer ständig auf Drogen, wenn es um Paranormales geht. Aber gut, machen wir weiter. Das ist nämlich ein relativ gut dokumentierter Fall, nämlich von der, Gott, mein Französisch, also bitte, ich hoffe, es stimmt, Emily Saget. Ist ein sehr eindrucksvoller Fall von einer französischen Lehrerin aus dem 19. Jahrhundert. Und die lebte in Frankreich und arbeitete, wie gesagt, als Lehrerin. Die war relativ bekannt, weil sie zum 19. Mal ihre Stelle gewechselt hat. Also das ist jetzt auch für damals nicht gerade üblich, dass man 19 Mal die Arbeitsstelle wechselt.
Die erste Jobhopperin.
Ja, vor allem, die war die erste Jobnomadin. Mhm. Und zwar wechselte sie an eine Mädchenschule im heutigen Lettland. Da war es interessant, da gab es so häufig Sichtungen von ihrer Doppelgängerin, und zwar von der Lehrerschaft, den SchülerInnen. Und das hat zu viel Verwirrung gesorgt. Sie erschien zum Beispiel auch im Klassenzimmer, während die echte Emily, sage ich jetzt einmal, unterrichtet und den Rücken, also an der Tafel was geschrieben hat. Da erschien die und hat irgendwelche Faxen gemacht. Sie hat dann, diese Doppelgängerin hat dann versucht, ihre Bewegungen zu imitieren, aber die waren nie ganz gleich. Also es hat schon so einen schelmischen Charakter gehabt fast, ja. Und ein ganz besonderes Erlebnis mit der Emily Saget war, wie sie, also die echte Emily wieder, im Garten von der Schule war und irgendwelche Blumen gepflückt hat für irgendwelche Unterrichtsstunde. Die Kinder waren schon in der Klasse und vor der Tafel war schon ihre Doppelgängerin wieder. Und die Schülerinnen sind dann sogar zu dieser Doppelgängerin gegangen, genau. Und sie haben die als durchsichtig und auch blasser als die echte Emily beschrieben. Also ganz eigenartig. Und da ist auch der interessante Aspekt, die Emily selber wusste angeblich von ihrer Doppelgängerin. Und das war auch schon das Problem, warum sie so oft gewechselt hat. Aber sie selbst hat sie nie gesehen. Mm. Und das ist ein interessanter Aspekt.
Okay, und die ist dann praktisch von Schule zu Schule gemobbt worden, beziehungsweise ist
ja, die Eltern
worden und die ist halt einfach weg.
Genau, 19. Jahrhundert.
Das war eine sehr schlüssige Geschichte.
Ja, 19. Jahrhundert war jetzt auch nicht so, wo man, und wie gesagt, auch die Eltern, wird da irgendwie beschrieben, hatten dann natürlich Angst um die Schüler. Was ist das eine Art Hexe sozusagen? Also das war ja auch dadurch, dass sie selber auch nicht wusste, was los ist. Also das war alles sehr verwirrend anscheinend. Und das fällt halt so in diese Kategorie extreme emotionale oder physische Zustände, die so eine unbewusste Manifestation verursachen. Also das würde eher in diese Kategorie fallen.
Sehr spannend.
Weil man weiß auch, also angeblich war sie eine sehr, sehr, sehr ehrgeizige Lehrerin. Sie wollte immer alles komplett perfekt machen und hat sich da so einen Druck vielleicht gemacht, dass dann eben so eine schelmische Doppelgängerin von ihr erschien
ist. Ganz eine süße Geschichte. Ich meine, für sie super mühsam.
Ja.
Aber trotzdem cute Story.
Schon, ja. Und einige tun das natürlich als Massenhalluzination ab. Ist auch klar, gibt auch die Theorie.
Das ist genauso fadenscheinig wie meine Drogentheorie.
Ja, wobei wahrscheinlich sie manchmal doch auch zutrifft.
Ja.
Das Einzige, was diesen Fall dann ein bisschen in der heutigen Zeit sozusagen den Knackpunkt ein bisschen oder Kritik für Kritik sorgt, ist, dass der Autor von dieser ganzen Emily Saget-Geschichte der Robert Dale Owen ist und der auch der Einzige ist, der das so detailliert niedergeschrieben hat in einem seiner Bücher, nämlich Schritte an der Grenze einer anderen Welt, heißt das Buch. Und da wird es eigentlich mehr so zitiert. Also es ist auch nicht, darum handelt jetzt nicht das ganze Buch, sondern es ist nur ein kurzes Kapitel davon. Und eben dadurch, dass es nie wirklich legitimiert worden ist von anderen. Also das ist so die einzige Hauptquelle. Und das wird halt natürlich ein bisschen bemängelt. Allerdings gibt es schon ein paar historische Beweise, weil zu der Zeit gab es sehr wohl eine Familie namens Saget, mit T am Schluss. Mhm, und er hat halt Saché mit Doppel-E irgendwie dann geschrieben. Also die auch in dieser Zeit in Dijon und so gelebt hat. Also das wird schon passen. Mhm. Das ist belegt, dass es so was, so eine Lehrerin gab. Aber ja.
Gut, aber das mit den Arbeitsplatzwechseln muss ja recherchierbar sein.
Genau, ja. Also eben, es gibt schon einige Punkte, die stimmen, aber es haben wenige aufgegriffen. Und der Robert Dale Owen hat danach auch nie geschrieben, was danach passiert. Mhm. Also danach hat sie natürlich wieder diese Schule verlassen, die im heutigen Lettland ist. Und danach hört man nichts mehr von ihr. Aber gut, ich glaube, sie war auch weniger picht darauf, jetzt diese Story publik zu machen.
Ja. Weil sie ihre Karriere sowieso schon so kompliziert gemacht hat.
Genau, nichtsdestotrotz habe ich das heute mitgenommen, weil eben das eine interessante Geschichte ist für diese psychokinetische Aktivität. Dann nochmal das Omen, weil es ein bekanntes Beispiel ist, ist die Königin Elisabeth I. von England. Mhm. Die hat sich auch selber gesehen, kurz vor ihrem Tod, leblos im Bett liegend. Und ja, also das sind so diese Fälle, die das ein bisschen abrunden.
Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich finde ja trotzdem jetzt bei all dem Schabernack, finde ja diese psychologische Komponente so spannend, weil sie eben auch viel mit psychischen Krankheiten zu tun hat.
Mhm.
Und so, ich habe jetzt natürlich auch nicht die richtige Terminologie bei der Hand, aber so
die kann ich
Wahnvorstellungen, oder? Oder so Hallus schieben.
Dann springen wir ein bisschen. Machen wir, bevor wir die kulturelle Geschichte machen, machen wir die medizinisch-psychologische, die wirklich interessant ist. Mhm. Die habe ich natürlich mitgenommen. In der Philosophie betrachtet man den Doppelgänger als Manifestation des anderen Ichs.
Hat der Platon nicht mitgespielt?
Unterschiedlich. Also jeder hat es mal aufgegriffen. Also es gibt mehrere und ist eben schon seit der Antike. Also ich bin sicher, Platon hat auch, weil der hat ja auch viel von der Idee. Das war ja auch so ein bisschen so, dass ein Ding nicht nur ein Ding ist, sondern nur ein Abbild von einer Idee.
Aber das kann nicht sein, dass ich das komplett falsch wiedergebe. Aber ich kann mich erinnern an eine Kolumne oder so war das, die über den Ausdruck platonische Liebe gesprochen hat, den wir ganz oft verwenden, aber ich glaube ziemlich falsch verwenden. Denn Platon war irgendwie so der Überzeugung, dass am Anfang oder zu deiner Geburt gibt es immer einen zweiten Teil von dir. Also ich kann mich da nur an so eine Grafik erinnern, das war irgendwie so eine Scheibe, die in der Mitte dann halt so zerbrochen wurde.
Mhm.
Jetzt praktisch ein Sinnbild und das eine bist du und das andere ist dein zweites, ich nenne es jetzt einmal. Und zwischen euch besteht eben diese platonische Liebe, diese untrennbare. Und wir verwenden den Ausdruck ja ganz oft für, keine Ahnung, man mag sie halt recht gern, aber nicht sexuell.
Ja, genau, also auf so einer freundschaftlichen Ebene. Voll.
Ich glaube schon, dass Platon da auch so ein bisschen mit dieser Doppelgänger-Geschichte gespielt hat.
Ganz sicher, wie gesagt, wird auch oft aufgegriffen.
Ganz sicher.
Naja, eben, weil das von dieser Idee mir bekannt ist. Der sagt ja, es gibt ja zwei, es gibt die Idee davon und dann gibt es die Abbildung der Idee und so. Also das ist recht kompliziert, aber so ungefähr, ja.
Mhm.
So, also dann einmal zu den psychologischen Sachen. Da gibt es die erste Krankheit unter Anführungszeichen, die damit einhergeht. Die heißt Autoskopie oder auch die zweite, die intensivere Form davon ist die Heautoskopie. Aber zuerst einmal zu der Autoskopie. Das ist eine der besten wissenschaftlichen Erklärungen für dieses Doppelgängererlebnis, weil die sagen, das ist ein neurologisches Phänomen, bei dem die Person das Gefühl hat, eine visuelle Kopie von sich selbst außerhalb des Körpers zu sehen. Und diese Illusion kann eben durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden. Durch eine psychische Erkrankung, also es ist meistens eine Begleiterscheinung von einer anderen Krankheit, wie Schizophrenie oder Co. Es kann auch von einer Migräne ausgelöst werden tatsächlich. Oder, wie immer, Epilepsie und Hirnläsionen. Also Epilepsie ist immer ganz stark bei so Wahrnehmungsgeschichten auch dabei. Und eben, wie schon gesagt, die intensivere Form ist die Heautoskopie. Und da nehmen die Betroffenen ihren Doppelgänger oder ihre Doppelgängerin so realistisch wahr, dass sie mit ihnen sogar interagieren können. Also das ist dann nochmal die gesteigerte Form. Und es geht halt echt oft mit so einem Gefühl der Entfremdung vom eigenen Körper und überhaupt von der Realität einher.
Okay, klingt ziemlich serious.
Das ist so die bekannteste wissenschaftliche Erklärung dafür. Oder wo man sagt, das hängt halt ganz stark mit diesem Doppelgängergefühl zusammen. Ein weiteres interessantes Krankheitsbild ist das Capgras-Syndrom. Das ist eine seltene psychische Störung, bei der eine Person glaubt, dass ein verwandter Freund oder sogar sie selbst durch einen identischen Doppelgänger ersetzt worden ist. Und ich habe doch auch bei meiner Recherche viele Zeugenberichte, also so Geschichten, Zeugenberichte gefunden, die eher auf diese Schiene gehen.
Gut, aber das haben wir schon ein bisschen in der Schwurbler-Ecke daheim, oder?
Das ist so ein bisschen mit dieser Shapeshifter auch und die deine Gestalt annehmen. Also das geht dann sehr schnell in eine andere Richtung. Aber interessant fand ich, dass es dafür tatsächlich ein psychisches Störungsequivalent gibt.
Ja, dann
gibt.
Will ich mir gar nicht drüber lustig machen, aber es aber.
aber.
Es klingt halt einfach sehr nach Facebook-Kommentare.
Ja, ja, voll. Und auch die haben ja immer so einen Verfolgungswahn. Mm. Eben auch hier dieses Capgras-Syndrom geht mit Schizophrenie meistens einher. Ja,
dann so in der Sekunde, wo es pathologisch wird, will ich mir
auch
nicht drüber lustig.
Kann aber auch von neurodegenerativen Krankheiten, also wo irgendwie deine Neuronen nicht gescheit funktionieren oder Hirnverletzungen verbunden sein. Und Forscher glauben, dass eine Dysfunktion in der Gehirnregion, die zuständig ist für Gesichtserkennung und emotionale Reaktionen, dass dort sozusagen der Ursprung für diese Krankheit liegt. Okay. Also ganz interessant eigentlich. Macht ja schon Sinn, Gesichtserkennung. Weil wenn...
Ja, wenn da irgendein Problem herrscht.
Genau, dann siehst du vielleicht Gesichter anders, nimmst du sie wahr wie deine eigenen, dann würde ich dich anschauen und vielleicht mein eigenes sehen, obwohl das nur eine Störung ist. Mhm. Und jetzt kommt das richtig creepy, was ich richtig cool fand. Es gab auch Experimente, bei denen bei ProbandInnen eine Wahrnehmung von solchen Doppelgängern ausgelöst worden ist. Also da gab es so eigene Experimente. So da haben WissenschaftlerInnen in kontrollierten Laborumgebungen so Doppelgängererlebnisse künstlich induziert. Was halt echt krass ist.
Man sollte echt nicht mit allem herum experimentieren.
Ja, aber es ist schon interessant.
Es ist super spannend, natürlich.
Aber eben für und die ProbandInnen.
In den Hirn, also gemessen, welche Hirnregionen.
Nein, sie haben ja schon vorher gewusst.
Achso, die haben sie getriggert, oder?
Genau, wie? Sie haben diese dann stimuliert, um eben dieses Gefühl hervorzurufen, dass eine zweite Person anwesend ist, die dir gleicht. Und das hat auch funktioniert. Also damit haben sie mehr oder weniger bewiesen, welche Regionen dafür zuständig sind. Und das war halt ein Riesenerfolg, unter Anführungszeichen, weil das schon die Grundlage ist, um dieses Phänomen heute besser zu verstehen. Und auch um zukünftige Behandlungen von solchen psychischen Erkrankungen voranzutreiben. Okay. Also war schon krass.
Ja gut, aber von sowas erholst du ja nie wieder, oder?
Ich frage mich auch, wie das bei diesen Testpersonen ist.
Ja, steh dir vor, du bist Teil von so einem Experiment. Das ist unpackbar.
Ja, und dass das halt so ausgelöst wird. Also die haben das ja dann wirklich geglaubt. Stell dir vor, zuerst bist du, also ich stelle mir das so vor, keine Ahnung, ob es so war, in so einem Raum ganz allein. Dann tun die das stimulieren. Und plötzlich siehst du gegenüber oder sonst wo in der Ecke jemanden, ganz der ausschaut
schlimm.
Wie
ganz
du.
Ganz schlimm.
Also, ich würde ja durchdrehen eben. Und dann ist das aber normal, unter Anführungszeichen. Ja. Also.
Ja, die können dann gleich ein Zimmer für mich buchen.
Ja. Es ist eh wie bei dem Milgram-Experiment, was wir auch schon mal gehabt haben. Ich glaube auch, dass da die Testpersonen sich wahrscheinlich nicht so leicht erholt haben von dem Ganzen. Aber natürlich für die Wissenschaft oder Forschung interessante Werte und interessante. Aber eben, das ist halt immer so diese Balance zwischen Ethik und Wissenschaft und wo ist die Grenze. Mhm. Aber ich meine, es waren ja Freiwillige, nehme ich mal an, also trotzdem, nichtsdestotrotz. So, und jetzt ganz kurz reiße ich noch die Kultur an bei dem Ganzen, weil eben Doppelgänger gibt es ja schon sehr, sehr lange. Auch in der ägyptischen Mythologie waren die schon immer Teil davon. Und zwar hängen die mit dem Glauben an den Ka, heißt er dort, also Ka tatsächlich nur. Ka, das ist so dieser spirituelle Doppelgänger eines Menschen. Und Ka ist so eine Art Lebenskraft oder Geist und ein Teil der Seele. Und man glaubte vor allem, dass Ka weiterlebte, wenn dein Körper stirbt und dass der sorgfältig versorgt werden musste mit seinen zu Lebzeiten wichtigen Dingen. Daher kommt auch diese Mumifizierung und was die dann alles immer mit reingegeben haben in die Gräber. Das ist eigentlich für Ka, für diesen Doppelgänger von dir. Deswegen haben die das gemacht. Auch eine interessante Interpretation oder Vorstellung ist dann in den nordischen Sagen. Oh Gott, ich habe es eigentlich gegoogelt, aber schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Bei den skandinavischen Völkern heißt nämlich der Doppelgänger Vardugird. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Vardugird. Also, ja, dieser Vardugird ist eben eine Erscheinung, die die Ankunft einer Person oder deren Eintreffen ankündigt.
Entschuldige, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt.
Vardugird, du hast es nicht vergessen, du wolltest nur, dass ich das noch einmal sage.
Entschuldige.
Via Anrufer kurz, so ich komme vorbei. Also wenn du den Doppelgänger von einer Person gesehen hast, dann war das so dieses Zeichen, bald besucht mich diese Person sozusagen.
Also so ein Vorbote.
Genau, ein Vorbote, die ja eben nicht als unheilvoll angesehen worden ist, sondern mehr so wie, ich sehe den Tommy da halt auf der Straße bei mir vorbeigehen, obwohl er das nicht ist, dann werde ich ihn heute vermutlich noch treffen. So in die Richtung. Und auch in der indischen und balinesischen Kultur gibt es den Doppelgänger. Und das ist etwas, was du in der Folge davor ein bisschen angesprochen hast. Die glauben eher an so einen geistigen Zwilling, der auch böse sein kann. Und der heißt dort Kanda Empath. Und der kann sehr böse werden, wenn du den nicht regelmäßig Respekt erweist in den Ritualen und den auch wirklich sozusagen ein bisschen einbindest. Der sorgt dann dafür, für dein spirituelles Wohlbefinden und kann aber eben auch in die andere Richtung schlagen, wenn er nicht zufrieden ist.
Interessant. Oder man sieht, viele Kulturen haben irgendwie dieses Thema aufgegriffen und irgendwie für sich versucht zu verarbeiten oder zu erklären.
Und ich glaube, du merkst, was ich ganz am Anfang in der Folge davor gesagt habe. Es ist schwierig, das wirklich auf ein Erlebnis oder eine Erscheinung runterzupinnen. Also es ist irgendwie so ein Sammelsorium an ganz vielen unterschiedlichen Facetten, dieses Doppelgänger-Thema.
Ja, aber es spricht ja dafür, dass die Menschheit immer schon irgendwie beschäftigt hat. Und dieser Ansatz von dir, den du gerade erwähnt hast, dass eben das aus dem Inneren heraus passiert und diese Auseinandersetzung mit sich selbst, dem kann ich echt für abgewinnen. Also das menschliche Gehirn ist so ja crazy in Wirklichkeit, wenn du überlegst, was alles in uns abgeht und wie viele Dinge wir verdrängen und ja, heute haben wir Zugang zur Therapie und es wird zum Glück nach und nach enttabuisiert. Aber das war halt Jahrtausende nicht möglich. Und du warst allein mit deinem Blätzing im Kopf.
Das wird sicher auch dazu beigetragen haben, dass vieles gleich halt in diese okkulte Schiene gerutscht ist. Eben, wenn man was nicht erklären kann, ist es halt schnell mal paranormal.
Voll.
Damals.
Ja.
Aber auch in der Literatur und in der Popkultur wurde das natürlich öfters aufgegriffen. Das früheste literarische Beispiel eines Doppelgängers, also wo das wirklich als Hauptthema ist, und was als so ein Symbol für diese internen Konflikte und verborgene Aspekte unserer Persönlichkeit ist, ist die Novelle Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahre 1815. Und das ist die Geschichte eines Mönchs, der auf seinen Doppelgänger trifft, was dann ganz klassisch zu tragischen Verwicklungen führt. Aber auch einen russischen Schriftsteller hat es gegeben und auch bitte hier der Name, ach du liebe Zeit, Fjodor Dostojewski. Dostojewski, ja, genau. Man merkt, ich habe das noch nicht gelesen. Ich kenne den nicht, aber jetzt, wo du es richtig ausgesprochen hast, kommt mir der durchaus bekannt vor. Ist auch in den Shownotes, wie immer, alle unsere Literaturhinweise und sonstigen Quellen. Der hat sein Werk sogar Der Doppelgänger genannt und das thematisiert die Zerrissenheit der menschlichen Seele und die Angst vor dem Unbekannten. Und um ein neues literarisches Werk auch noch zu nennen, ist Die dunkle Seite von Frank Schätzing. Das ist ein Thriller, der einen Doppelgänger nutzt, um eine Geschichte über Geheimdienste und Verschwörungen zu weben.
Sehr cooler Autor, kann ich nur empfehlen.
Ja, und ist auch ein ganz cooler Ansatz, finde ich, auch mit Geheimdiensten. Also der hat eine ganz andere Richtung, nicht diese mystische Richtung eingeschlagen, sondern eher so Thriller-mäßig. Und auch Stephen King natürlich hat sich diesem Thema gewidmet. Das Buch habe ich sogar gelesen, Der Outsider.
Habe ich nicht gelesen.
Ist wirklich spannend, aber dazwischen auch ein bisschen langatmig, muss ich sagen. Aber die Stephen King-Bücher sind meistens sehr dick und so, also wie Stephen King halt ist. Aber mir hat es gefallen. Und auch die Film- und Serienindustrie hat sich natürlich nicht lumpen lassen. Fällt dir da ein Film ein? Oder
Doppelte Lottchen. Das waren ja da wirklich literally Zwillinge. Also lass mich überlegen. Doppelgänger. Sag einmal.
Was interessant ist auch, diese Film- und Serienindustrie greift den Doppelgänger oft als Symbol für Identitätskrise, Paranoia und die dunklen Seiten unserer Psyche auf.
True.
Und ein prägnantes Beispiel ist auch der nicht so alte Film Enemy mit Jake Gyllenhaal wieder. Der kommt immer öfters eigentlich in unserem Podcast.
Komisch.
Ja, komisch. Jake Gyllenhaal, du solltest mal als Gast vorbeikommen. Ja.
Da werden unsere Followerzahlen nach oben clashen.
Oh ja. Und bei dem Film geht es eben...
Wieso versteckst du dich gerade so hinter dem
Screen? Ja, weil ich rot werde, wenn ich Jake Gyllenhaal sage.
Das war gerade so obvious.
Den mag ich schon seit Donnie Darko.
Ja, das verstehe ich ja. Also kein Offizien, absolut.
Bei dem Film,
geht dann
jetzt hör auf, jetzt wird das sowas, was künstlich mehr wird, als wird, jetzt wird man ganz heiß plötzlich. Also ich sage den Namen Jake Gyllenhaal jetzt das letzte Mal. Und bei dem so im Film trifft er eben auch so einen exakten Doppelgänger, was dann zu einer obsessiven Suche nach Erklärungen führt. Das ist ziemlich crazy anscheinend, der Film, aber gut gemacht. Also hat gute Kritiken bekommen. Selber habe ich noch nicht gesehen.
Ich denke jetzt auch die ganze Zeit drüber nach, weil alles, was mir einfällt, sind nur so Geistergeschichten, weil der Sixth Sense ist ja auch nicht Doppelgänger.
Nein, eigentlich nicht.
Also nur einen?
Ja, einen habe ich noch, ja, auch einen relativ neuen. Der ist aber ein Horrorfilm und heißt Us, also Englisch für wir. Und da ist es eine metaphorische Darstellung, diese Doppelgänger, für die sozialen und persönlichen Konflikte in uns. Mhm. Und auch ganz bekannt, das wird dir schon was sagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eine Serie, die das Doppelgänger-Konzept aufgegriffen hat und wieder ganz modern gemacht hat, ist The Vampire Diaries.
Habe ich nicht gesehen.
Ah ja, sehr bekannt. Und da wird es auch ganz anders verwendet. Da ist es eher so eine übernatürliche Verbindung zwischen den Charakteren. Mhm. Auch weil die spielen in unterschiedlichen Zeiten. Also in der Zeit davor gab es einen Doppelgänger von dir, also wo du immer wieder kommst, sozusagen wie immer wieder geboren wirst, aber doch eine eigene Persönlichkeit bist. Und die spielen halt auch stark mit den verschiedenen Identitäten, okay, eines Charakters. Also weil die Elena eben, das ist so dieser Main Character, und die Catherine, das ist eben ihre Doppelgängerin, die überlebt hat, weil sie schon lange ein Vampir ist. Drum können sich ihre Zeiten überkreuzen praktisch. Und die Catherine ist halt der komplette böse Zwilling von ihr sozusagen.
Wobei, ist ein sehr spannendes Konzept.
Wobei sie auch mehr so Anti-Heldin ist. Also sie ist nicht so wirklich böse, finde ich. Ich meine schon, aber sie lebt halt die sie ist halt tougher als sie. Eine andere Serie ist auch Fringe. Das habe ich mal geschaut, aber ich kann mich gar nicht mehr so erinnern.
Habe ich, glaube ich, auch mal geschaut, kann mich aber auch nicht mehr gescheit erinnern.
Die haben das anscheinend auch ziemlich, dieses Thema von Doppelgänger, aufgegriffen und nehmen es aber eben in diesem multidimensionalen Kontext. Und zum Abschluss, auch in Comics und Videospielen kommt das immer wieder vor. Und zwar gibt es die Figur des Bizarro bei den DC-Comics. Sagt dir das was?
Ja, sag mal was.
Mir hat das nichts gesagt. Mm. Ist der Doppelgänger von Superman. Mm. Und der ist halt wieder klassisch der Böse. Und was ich so geliebt habe oder noch immer liebe, das Spiel The Legend of Zelda ist ja das Videospiel. Mm-hmm. Da tritt auch Links Doppelgänger hin und wieder auf. Der Dark Link heißt es. Und tut auch die dunklen Aspekte vom Link des Helden repräsentieren. Ja, somit, Tommy, das wäre jetzt sozusagen der Abschluss von diesem Thema.
Ein krönender Abschluss.
Ein dröhnender und krönender Abschluss.
Ja, super, super interessantes Thema. Ich kann dem tatsächlich wirklich viel abgewinnen, weil ich mir die eine oder andere Sache auch als Laie psychologisch herleiten kann, beziehungsweise die Herleitungen total sinnvoll finde. Und glaube vor allem, dass in Zeiten, wo wie ich jetzt gesagt habe, du mit deinen ganzen Gedanken und dem ganzen Wahnsinn ziemlich alleingelassen worden bist und auch die Gespräche darüber sicherlich eher verpönt waren. Wie gesagt, diese Galaxiengeschichte, da bin ich, wie gesagt, eher raus. Aber ich finde das Thema an sich super, super interessant. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Recherchieren.
Gerne.
Danke von mir und danke sicherlich von den Leuten da draußen. Ich wünsche mir trotzdem, dass ich irgendwann einmal, ich wünsche mir, dass du meinen Doppelgänger kennenlernst und ich deinen, damit es nicht ganz so creepy ist.
Und ungefährlicher.
Und ungefährlicher, absolut.
Stimmt, ist eine gute Idee.
Also meine Lieben da draußen, ich hoffe, eigentlich bin ich mir sicher, es hat euch gefallen. Und das letzte Wort gehört dir.
Und ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Und vor allem freue ich mich schon auf nächste Woche. Und wenn wir dann deinen Geburtstag feiern, Tommy. Also ihr lieben Nachtschwärmer, macht's es gut, wir blasen die Chakrakerze aus.
Tschüss, ihr Mäuse.
Und wünschen euch alles Liebe.